Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarik Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zur neuen Adi-Podcast-Folge. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg hier im wunderbaren Spital Männedorf direkt am Zürichsee und stolzer Mitbegründer der Praxis Viscera Med. Und wie immer sitze ich hier im Keller nicht alleine, sondern werde begleitet von meinen, wieder mal kongenialen, sonnengebräunten, durchtrainierten, enorm eloquenten Partnern. Das wäre zum einen Professor Andreas Thalheimer.
Ja, liebe Leute, ich freue mich über diese ganzen schönen Beschreibungen. Freue mich auch, dass ihr an den Endgeräten dabei seid.
Und Tarik Abunay.
Ich freue mich auch wie immer riesig und vor allen Dingen, dass wir im Keller aufnehmen, gerade bei diesen sommerlichen Temperaturen hier. Ich kann diesem Podcast-Keller jedes Mal etwas Neues, Gutes abgewinnen.
Super. Ja, einer wenigstens von uns. Jungs, wir haben heute eine besondere Gästin da, die anlässlich ihres 15-jährigen Firmenjubiläums die größtmögliche Bühne gesucht hat. Und das ist nun mal der Adi-Podcast. Wir begrüßen eine Vertreterin einer großen pharmazeutischen Firma von Novo Nordisk, die sich jetzt selber vorstellt.
Mein Name ist Anne Mette und ich bin Dänin. Ich bin hier in der Schweiz für die letzten 3 Jahre, wo ich die schweizerische Niederlassung von Novo Nordisk leitet. Ich leite ein kleines Team von 100 Leute und wir setzen uns ein für die Gesundheit der Schweiz. So sehr vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Ja, hallo, Anne Mette. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
Es geht sehr gut. Sehr vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wunderbar. Wir haben ja schon den kleinen Durchgang durch Männedorf gemacht und du hast das Spital schon bewundert mit der wunderbaren Seesicht. Freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Du bist eine Gesprächspartnerin, wie wir sie noch nie hatten. Wir hatten noch keinen Vertreter der klassischen Industrie bei uns. Und wir freuen uns also sehr auf die Perspektiven, die du uns hoffentlich geben können wirst.
Und du bist die erste Gesprächspartnerin, die Deutsch nicht als ihre Muttersprache hat. Und insofern höchsten Respekt vor mir, dass du als geborene Dänin dich jetzt traust, hier mit uns einen deutschen Podcast zu machen. Finde ich super, super toll.
Ja, ganz herzlichen Dank. Und damit alle das auch einordnen können, dein Deutsch ist signifikant besser als unser Dänisch.
Ja, ich weiß, gibt's ein dänisches Wort, was wir kennen?
Brøndby, aber da sind wir wieder bei Fußball, siehst du?
Ja, und heute haben wir gelernt, dass die Mikrofon von deinem dänisches Unternehmen erstellt war.
Ah ja, sicher. Röde. Ja, ich sag jetzt nicht, dass wir permanent gesagt haben, wann sind denn die rote Geräte da, die wir bestellt. Siehst du, da fängt das schon an. Diesen Strich durchs O haben wir einfach dauernd ignoriert.
Ich glaube, das war so die Mischung, ne? Weil die Amerikaner sagen Road und Röde. Vielleicht haben wir so.
Ja, solange wir nicht Rüde sagen, ist ja all is.
Das stimmt. Das stimmt.
Anne Mette, kannst du unseren Hörerinnen mal sagen, welche Rolle du einnimmst? Was machst du bei Novo Nordisk?
Ja, zuerst ein sehr vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr auf heute gefreut.
Wir uns auch.
Und ich bin bei Novo Nordisk heute 15 Jahre tätig.
Genau heute.
Genau heute.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Und ich habe hier in der Schweiz die Verantwortung für die schweizische Niederlassung, so das ist alle die Aktivitäten, die mit dem Schweizer Markt hinzuhört. Ich habe ein kleines Team von 100 Leute. Und wir versuchen uns jedes Tag mit dem Fokus auf die Gesundheit der schweizerischen Bevölkerung einzusetzen. Und dort bin ich die Teamleiter und die Cheerleader in dieses, ja, ein Fokus. So, ja, ich habe bei NU, wie ich gesagt habe, die letzten 15 Jahre gearbeitet. Ich bin auf sehr verschiedene Länder, so habe in 5 verschiedene Länder gewohnt mit NU Nordisk, aber auch auf 3 Kontinenten. Und ich habe immer gesehen, wie es wichtig ist, die verschiedene Situationen in den Märkten anzugehen, um Lösungen, holistische Lösungen zu finden, zusammen mit Gesellschaft, mit Ärzte, mit alle Akteure im Markt, die genaue Lösung zu finden, die dieses Markt am besten entwickelt. Und das geht hier in der Schweiz, aber auch in China, in die USA oder im Osteuropa.
Wenn ich jetzt mal so 15 Jahre zurückdenke, mein Novo Nordisk ist eine Firma, die kennt mittlerweile ja fast jeder.
Magst du unseren Hörerinnen und Hörern nochmal erklären, Marco, warum Novo Nordisk in der Adipositas-Therapie so eine besondere Rolle einnimmt?
Naja, weil es also diese Firma die erste letztendlich war, die es geschafft hat, einen wirksamen Wirkstoff in Medikamentenform auf den Markt zu bringen. Und nur zur Einordnung, vor 15 Jahren, das war dann 2011, da bin ich dann gerade aus England zurückgekommen, wo ich vorher beim Steve Bloom im Imperial College als PhD-Student gearbeitet hat. Das ist deswegen so wichtig, weil der Steve Bloom damals ein Papst der gastrointestinalen Hormone war. Ich habe damals mit dem Karel Leroux zusammengearbeitet und damals waren gastrointestinale Hormone nach Magen-Bypass-Operation, das war der letzte Schrei. Das war the place to be. Das war für mich so viel Glück auf einmal. Und ich weiß, dass damals der Karl so 2009 zu mir kam und sagt, du sag mal, ich würde da hier gerne noch so eine kleine klinische Studie machen. Das ist von so einer dänischen Firma, Novo Nordisk heißen die. Die haben so einen Wirkstoff da entwickelt und würden den gerne mal in den ersten Studien testen.
Kannte kein Mensch damals.
Nein, und das hat auch keiner ernst genommen, weil bei uns damals war so, ich weiß noch, der Steve Bloom hat jeden Vortrag damit begonnen, die Geschichte der pharmakologischen Therapie der Adipositas ist eine Geschichte des Scheiterns. Das war jedes Mal. Und dann hat er diese ganzen, was war das, Senecal oder? Und die dann alle wieder vom Markt genommen worden sind, weil Suizidrate und kardiovaskuläre Ereignisse. Und in diesem Kontext kam dann Karl, ich habe hier eine Firma. Und dann haben wir so, das hatte eh keinen Sinn, Zeitverschwendung machen wir nicht. Das klappt sowieso nicht. Und dann fing das so an, 2010, 2011, dass so Kollegen von uns, die auch in einem Labor gearbeitet haben, von Novo Nordisk abgeworben wurden. Also ich kann mich an 3, 4 chirurgische Kollegen erinnern, die damals wissenschaftlich gearbeitet haben, die direkt vom Labor nach Kopenhagen gezogen sind und dann bei Novo Nordisk an. Und dann seid ihr ja irgendwas ist ja passiert, wo ihr durch die Decke geknallt seid eine Zeit lang, oder?
Und ich finde, es ist super interessant zu hören, an meinem Anfang bei Novo Nordisk war es alles über Insulin. So, wir an dieser Zeit war, ich habe in der Produktion angefangen, mit Produktionsökonomie, und dort war es ungefähr 70% der Produktion war Insulin. Und das war für sehr großes Teil den Welt, und so war auch Umsatz. So, es war alles über Insulin, es war über natürlich die seltenen Erkrankungen mit Hämophilie und Wachstumshormon und so. Und ich habe dort in 2011 die erste Berechnungen gemacht über wie viel auf diese neue Medikament sollte wir produzieren, um wirklich ein Erfolg zu bauen. Und wir weiß alle, wie es dann später mit genug Produktion und so gegangen hat. So, es ist super interessant, aber ich finde es auch wichtig, dass unser Gesicht ist auf Diabetes und wir haben uns seit 1932 eben die Entwicklung und die Innovation im Diabetesbereich bewegt. Und 1923 war die Firma auf die Erkrankung von Marie Crowe gegründet und mit die Möglichkeit, Insulin zu produzieren, haben wir dort dann die Möglichkeit zurückgegeben, dass sie ein langes Leben leben könnte. So, damals hätten wir eine Krankheit, wo das war ein sicheres Tod und heutzutage haben wir eine Situation, dass wenn man Diabetes haben kann, man ein volles normales Leben leben. Aber 30 Jahren her haben wir gedacht, dass diese steigende Zahlen von Diabetes im Gesellschaft, das geht nicht. Wir muss irgendwie an die Lösung gehen, wo wir diese präventieren und vorzubeugen. Und deshalb haben wir in Adipositas gegangen mit dieser ersten Entwicklungen. Und mit das haben wir dann ein neues Markt entwickelt, genau wie du gesagt hast.
Und diese Medikamente, die wir ja heute zur Therapie der Adipositas einsetzen, haben ja den Weg eigentlich auch über die Typ-2-Diabetes-Behandlung gefunden, oder? Das waren ja, also das haben wir unseren Hörerinnen und Hörern ja schon öfter erzählt, das sind klassische Inkretine, das heißt, die erhöhen den Insulinspiegel, indem sie die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse stimulieren. Und das war ja der Hauptansatzpunkt der ersten 10 Jahre. Ich kann mich noch an eine Fahrradmütze erinnern, die ich von Novo Nordisk hatte, da stand da so Change Diabetes drauf. Die habe ich noch irgendwo im Keller. Und dann hat man beobachtet, dass die Leute auch berichtet haben, dass sie einen veränderten Appetit bemerken. Die Daten aus der Chirurgie waren dann auch bekannt. In neuen Beratungsboards waren dann auch entsprechende Experten dann plötzlich, die euch da beraten haben. Und wenn du jetzt mal, und das wäre eine Frage, die ich an dich habe, wenn du jetzt mal so schaust und denkst, was für eine Pionierstimmung ihr wahrscheinlich hattet, als es dann darum ging, hey, also nicht nur Typ-2-Diabetes, sondern auch Adipositas-Behandlung. Wir können hier also ein großes gesellschaftliches Problem in weltweit, können wir möglicherweise, haben wir eine medizinische Lösung, die gab es bisher nicht. Und wenn du darauf jetzt heute zurückblickst, was für Hürden ihr auf diesem Weg hattet, war euch das damals schon so klar? Also habt ihr die antizipiert oder gab es Hürden, wo ihr gedacht habt, boah, das hätte ich ja nie erwartet? Also magst du da mal zurückblicken auf die Zeit?
Es ist eine super interessante Frage, Marco. Ich glaube, wenn ich zurückdenke, dann gibt's, als ich gesagt habe, dann sind wir in Adipositas gegangen wegen die Wunsch, diese nicht übertragbare Krankheiten vorzubeugen. Und wir haben nicht völlig verstanden, wie großes Hype über diese Medikamente dann entwickelt war. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir nicht genug Medikamente produzieren könnten. Und deshalb natürlich sehr viele Folgeimplikationen. So, das ist die größte Überraschung. Aber wenn ich an die Situation, dass wir heutzutage diskutieren, wie geht's wie um Adipositas-Behandlung im Gesellschaft, dann glaube ich, und sehr oft denke ich zurück an die Diabetes-Behandlung. Denn wenn wir an Diabetes denken und zurückdenken, dann denken wir über Typ-1-Behandlung. Aber die steigende Zahlen von Typ-2-Patienten sind auf dem gleichen Ursache wie Adipositas. Und es war sehr lange, sehr schwer im Gesellschaft ein gutes Diskussion über Typ-2-Diabetes zu haben. Und das ist genau dieselbe Problem, das wir heutzutage haben, dass wir holistisch an die Adipositas-Behandlung angehen.
Annemette, warum glaubst du, war das so schwer, über die Erkrankung Diabetes und dann in diesem Kontext auch über die Erkrankung Adipositas zu diskutieren in der Gesellschaft? Woran lag das aus deiner Sicht?
Ich glaube, dass wir, wenn wir über eine Krankheit sprechen, dann denken wir nicht über eine chronische Erkrankung. Wir denken über einen Unfall, etwas passiert und dann behandelt wir das und dann geht's weg. Mit dem Lebensstil, das wir haben, mit der Situation, dass wir nicht genug bewegt, die Essen wird mehr und mehr prozessiert, dann sind wir in einer Situation, wo unser Körper nicht wirklich einrichten kann. Und das führt zu dieser steigenden, nicht übertragbaren Krankheiten. Und das ist schwer, denn wenn wir über was wir isst, wie wir uns bewegt, unser Alltag spricht, dann ist die Lösung nicht nur ein Medikament, nicht nur eine Operation. Es ist eine Umstellung unserer Verständnis, unseres Leben und wie wir es leben. Und das mag wir wirklich nicht.
Mhm. Okay, also du erklärst das darüber, dass eine Erkrankung eigentlich was Cooles ist, was man behandelt mit einer Spritze, OP, einer Tablette und dann ist das vorbei und ich muss mein Leben nicht mehr verändern. Das ist so ein Quick Fix.
Ja, genau.
Aber der Change of Lifestyle, der ist anstrengend und dauerhaft und wir müssen uns mehr bemühen, als wir das bei anderen Erkrankungen haben und das wollen die Leute nicht so.
Ja, genau. Wenn du an Typ-2-Diabetes denkst, wie viele Typ-2-Diabetes-Patienten versteht wirklich, was ist die Folgen von die Erkrankung? Nicht super viele. So, es ist oft so, ich muss nicht so viel Zucker essen, ich muss mich ein bisschen mehr bewegen. Aber versteht Leute wirklich, dass wenn ich das nicht tun, dann werde ich Herzlauferkrankungen entwickeln, dann werde ich Lebererkrankungen entwickeln. Das versteht Leute nicht und sie will auch nicht das verstehen. Denn dies ist einige von diesen Erkrankungen, die man nicht sehen kann. Und das ist genauso meiner Meinung nach mit Adipositas. Ich kann es sehen, aber wir finden alle, und das ist so eingebaut in unserer Sprache, dass man kann nur ein bisschen mehr bewegen und besser essen. Und wir finden, dass es ist unsere Verantwortlichkeit, denn wir haben uns zu dieser Situation gebracht. Deshalb sollten wir auch von dieser Situation wegbringen. Und das ist natürlich das ganze Problem, das wir angehen müssen. Und deshalb ist es nicht nur, für uns ist es nicht nur über ein Produkt zum Markt zu bringen. Es ist über die ganze Geschichte, die wir in Gesellschaft über Adipositas bringen. Wie sprechen wir darum? Wie sehen wir Menschen? Und ich kann sagen, dass nur meine eigene Sprache über Leute mit Adipositas sich über die letzten vielen Jahre sich verändert haben, denn ich verstehe, dass es ist nicht selber schuld, es ist nicht Gesellschaft schuld, es ist ein Problem, das wir zusammen angehen müssen.
Ja, du sprichst ja jetzt eines der Hauptthemen unseres Podcasts an, nämlich die unser Versuch, die Stigmatisierung der Erkrankung, und das beschreibst du ja jetzt gerade, die Stigmatisierung der Erkrankung und vor allem der Leute, die an dieser chronischen Erkrankung leiden, ja, zum einen zu erkennen und zum anderen zu bekämpfen und zu therapieren. Das ist ja eines der Hauptmotive auch hier dieser Veranstaltung. Jetzt habe ich die Frage von Marco so ein bisschen verstanden, dass er meinte, dass möglicherweise ihr als Hersteller, als einer der ersten ernstzunehmenden Hersteller von einem sehr effektiven Medikament auch im Rahmen dieser Stigmatisierung Probleme im gesellschaftspolitischen Umfeld hattet, da jetzt ja eigentlich eine Therapie zur Verfügung steht für eine Situation, die gar keine Erkrankung ist, in der Wahrnehmung der Gesellschaft möglicherweise.
Ja, und da würde ich, bevor du darauf antwortest, ich teile deine Meinung, dass das Grundverständnis, und dann sind wir schnell bei Gesundheitskompetenz auch, oder? Das kann man ja messen und wir wissen, dass die Gesundheitskompetenz nicht gut ist und das betrifft nicht nur die Adipositas, nicht nur die Typ-2-Diabetes, also es ist in unser aller Interesse, die Gesundheitskompetenz zu verbessern, aber spezifisch für die Adipositas ist es, glaube ich, dieses Missverständnis häufig, dass es von vielen nicht als Erkrankung, sondern als Risikofaktor verstanden wird. Also als Risikofaktor für Typ-2-Diabetes, als Risikofaktor für einen hohen Bluthochdruck. Und in unserer Welt wird ein Risikofaktor nicht operiert. Ein Risikofaktor wird auch nicht medikamentös behandelt, sondern einen Risikofaktor vermeidet man. Und vermeiden ist ein klassisches Verhalten. Und das wäre dann, wie kann ich etwas vermeiden? Beweg dich mehr und iss weniger.
So wie Rauchen ein Risikofaktor ist, den man dann halt einfach aufhören sollte.
Zum Beispiel, genau. Und das ist eben, wir aus der Chirurgie singen dieses Lied ja schon seit 25 Jahren ohne größeren Erfolg. Die Rate an Patienten, die formell für einen Eingriff qualifizieren würden, im Vergleich zu den Anzahl der Patienten, die letztendlich operiert werden, ist ja einfach viel zu niedrig dafür, dass es so viele tolle Daten gibt. Und habt ihr das für euer Medikament auch so erwartet? Also wenn ich richtig informiert bin, also habt ihr ja Produktionsstätten erstmal nachbauen müssen, weil ihr total überrascht worden seid, was den Bedarf betrifft. Aber trotzdem ist ja, wenn wir uns überlegen, wie viele Patienten formell adipös sind, egal welche Klassifikation jetzt verwenden, ist es ja auch so, dass aktuell davon sehr wenig Patienten eigentlich das Medikament überhaupt erhalten. Also ist auch eure Durchsetzung, sag ich mal, in der Gesellschaft eigentlich nicht so, wie es nötig wäre, um das Problem jetzt mal medizinisch effektiv zu behandeln.
Es ist natürlich so, dass wir kann nicht die Position einer vollen Gesellschaft verändern über Nacht. Und wir sehen natürlich genau die Probleme, das du bespreche. Und für ich will es nie so werden, dass alle, die eine BMI von dies oder das behandelt werden soll oder will. Aber ich finde, es ist wichtig, dass wir zusammen als Gesellschaft darüber sprechen. Ja, Adiposter sind eine Erkrankung. Es ist auch eine Folge. Es ist auch eine, führt auch zu Folgeerkrankungen. Es ist auch ein Risikofaktor. Und beides ist irgendwas, das wir als Gesellschaft lösen muss. Denn wenn du an die steigende OKP-Prämien sprechen, dann ist das, weil wir nicht gut und frühzeitig die großen, nicht übertragbaren Erkrankungen behandeln. Und wir wissen alle, dass Adipositas ist eine Pandemie, die langsam entwickelt. Und wenn wir als Gesellschaft das nicht angehen, dann will wir nur steigende und steigende OKP-Prämien haben.
Aber ich möchte noch mal gerne auf die Richtung eingehen, die Andreas gerade eingeschlagen hat, mit der Stigmatisierung. Denn also aus meiner Sicht als Patient denke ich, die Krankheit wird stigmatisiert. Ihr entwickelt ein Präparat gegen eine Krankheit, die stigmatisiert wird. Das heißt, ihr als Unternehmen werdet ja dann auch stigmatisiert, weil wenn die Ärzte ja sagen, hier, mach ein bisschen Sport und dann ist fertig, dann braucht man ja eigentlich auch gar keine Medikamente. Wie geht man als Unternehmen damit um?
So, wir haben natürlich sehr viel mit allen Akteuren in den Gesellschaft gesprochen, den ich finde, und das ist die Werte, an denen Novo Nordisk gebaut war. Wir sind nicht nur unserer Success im finanzielle Daten, aber auch im soziale Nachhaltigkeit, aber auch ökologische Nachhaltigkeit. Und wenn man für Gesellschaft nachhaltige Lösungen aufbauen will, dann muss man auch einer Teil die Lösung, die nicht die Medikamente ist, aber auch die, wie wir über diese Krankheit sprechen, wie wir übereinander sprechen. Und deshalb ich bin sehr oft in Bern, spreche mit Politiker, mit Botschafter, mit verschiedenen Akteuren dort, Health Insurance,
Krankenversicherungsvertretern. Mhm.
Und ich treffe sehr oft Leute, die sagen, man sollte noch nicht denken, dass Revelle gut für Gesundheit ist. Und ich finde das, ich spreche das zu und ich versuche Aufklärung zu machen. Und ich finde, so das ist eine Ding, dass ich finde, eine Verantwortlichkeit. Ich finde es auch wichtig, wie Unternehmen, dass wir Lösungen für Gesellschaft aufbauen. Und deshalb bin ich in Dialog mit BRG über, wie können wir eine holistische Lösung für dieses Problem zusammen aufbauen. Und das ist nicht nur medikamentöse Behandlung, das ist auch nicht nur eine Operation, aber das ist, wie können wir Gesundheitskompetenz in Schulen aufbauen, wie können wir zum Beispiel, ihr habt diese Podcast-Folge 50, Selina Steinmann hier rein. Wie kann,
Grüße gehen raus.
Wie können wir zusammen online Unterstützung bauen, die nicht nur über die Erkrankung erzählt, aber auch die Wörter an die Betroffenen geben, um ein Verständnis zu bauen. Ich finde noch, dass es dauert Zeit und wir muss ein bisschen Mühe haben hier und wir muss nur fokussiert daran sein, dass es eine holistische Lösung mit allen Partnern ist, um dieses Problem anzugehen.
Ich würde gerne noch einmal ein Gefühl dafür kriegen, wie die Durchdringung, die Penetranz der Therapie, ob jetzt chirurgisch oder medikamentös, in der Zwischenzeit stattgefunden hat. Also sagen wir mal, wir haben jetzt 100 Menschen in der Schweiz. Die Zahlen sind für Deutschland und Österreich wahrscheinlich unterschiedlich, aber jetzt sage ich nochmal Schweiz und von diesen 100 Menschen mit einem BMI von 35 nehmen wir jetzt einfach mal so an. Die erfüllen also die BMI-Klassifikation der Adipositas WHO Grad 2. Das ist formal ja eine OP-Indikation in der Schweiz. Von 100 Menschen mit einem BMI 35 sagen wir, Marco, 1 bis 2 werden operiert.
Richtig, ja.
Das heißt, 1 bis 2% der Patienten, die eigentlich sich qualifizieren würden für eine chirurgische Therapie, werden operiert. Das ist brutal wenig. Die Durchdringung also der chirurgischen Therapie hat in den letzten 25 Jahren, so wie du es ja schon mehrfach hier auch im Rahmen des Podcasts angesprochen hast, war nicht sehr erfolgreich. Hast du, Annemette, Zahlen für die medikamentöse Therapie in den letzten 2, 3, 4 Jahren? Wie viele von diesen 100 Menschen werden denn aktuell in der Schweiz, vielleicht kannst du auch die Zahlen in Deutschland und Österreich sagen, behandelt?
Ja, in der Schweiz ist es ungefähr 8-9% von den Menschen, die behandelt wird.
Das ist auch wahnsinnig wenig eigentlich. Also nicht, dass ich mich damit schon beschäftigt habe, aber das überrascht mich. Hätte jetzt eher über 20% erwartet.
Und das in einem Land, wo zumindest für einen gewissen Zeitraum die Kosten der Behandlung unter gewissen Bedingungen übernommen
werden. Und das, was es wirklich interessant hier ist, ist, dass die Selbststigmatisierung ist ein großes Problem für langfristige Behandlung. Denn sehr viele Leute denken über Adipositas, als ich muss nur Gewicht verlieren. Und dann, wenn ich Gewicht verloren habe, dann sind ich nicht mehr krank. Und wir weiß alle, dass das geht nicht. Die Leute werden zunehmen und dann sind wir völlig zurück. So dort haben wir ein großes Aufgabe zu lösen, dass wir ein Verständnis aufbauen muss, dass man muss, ich weiß nicht, ob man für ganzes Leben behandeln muss, aber man muss eine Lebensveränderung machen. Und das kann mit einer Operation und mit einer medizinischen Behandlung unterstützt werden. Aber es für eine langfristige Lösung muss man sich entweder behandeln oder eine Lebensumstellung. Und da doch sind wir gar nicht, wenn wir die Zahlen von unserer Research anschauen.
Also ja, sehe ich ganz genauso. Wenn ich dich richtig verstehe, brauchen wir also deiner Meinung nach einen Kulturwandel, eine Eine Kampagne, die die Gesundheitskompetenz abdeckt, die die Stigmatisierung, die Wahrnehmung der Erkrankung in unserer Gesellschaft abdeckt. Und du betreibst da ja, das ist ja Lobbyismus eigentlich, wenn du nach Bern gehst und mit den Politikern redest, die ja letztendlich auch nur Mitglieder der Gesellschaft sind, die dafür sorgt, dass solche Erkrankungen stigmatisiert sind. Also die haben ja dieselben Probleme als gewählte Repräsentanten. Und wir als Chirurgen haben das ja auch lange versucht, oder? Und ich hatte oft den Eindruck, dass wir als Chirurgengesellschaft, als Sender dieser Botschaft, nur begrenzt glaubwürdig wahrgenommen worden sind, weil wir natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt gesagt haben, die Patienten müssen operiert werden. Diät und Sport ist keine Therapie, das ist bestenfalls Prävention. Und ja, hey, zufällig verdiene ich auch mein Geld mit diesen Operationen. Und insofern sind wir da gar nicht durchgekommen. Ich kann mir vorstellen, dass du als Vertreterin von Novo Nordisk jetzt gegen dieselbe Wand läufst, oder? Wenn du jetzt sagst, es ist eine chronische Erkrankung, die betrifft unsere Gesellschaft und wir möchten das gemeinsam lösen, wir brauchen einen holistischen Approach, kann ich mir vorstellen, dass 90% der Leute sagen, ja klar, Annemette, sagst du das. Du willst ja dein Produkt verkaufen. Was entgegnest du denen dann?
Ja, dann natürlich, das treffe ich sehr oft. Und die Zahlen spricht ihre eigene Frage. Die Geschichte.
Ja.
Und ich finde, man kann das natürlich ignorieren und sagen, geht's weg, aber es geht nicht weg. Und so, ich finde, es ist eine Verantwortlichkeit, dass ich Daten zum Gespräch bringe und Fakten, dass man nicht nur wegwerfen kann. Und so, das ist eine Ding, das ich tun. Ich bringe sehr konkrete Fakten und das kann man nicht ignorieren und oft sagen, vielleicht sollen wir erst was in Kinderadipositas machen. Da kommen wir oft zu oder wir muss etwas im Gesundheitskompetenz machen. Und deshalb finde ich, das ist super gut, denn dann habe ich die Verständnis erbaut, dass wir etwas tun sollten. Und dann finde ich auch, dass wir ein Unternehmen sind, das wir haben die Fundament gebaut, dass wir zusammen als Gesellschaft holistische Lösungen einbauen kann. Und deshalb muss wir Gesundheitskompetenz investieren. Wir muss in holistische Patientenleitwanden investieren und bauen, so wie muss, und das ist, finde ich, ein sehr großes Verantwortlichkeit von einem Unternehmen wie uns, dass wir nicht nur die Profit von die Verkauf von den Medikamenten bekommen, aber das reinvestiert, um die Gesellschaft zu verändern. Und ich glaube, die Glaubwürdigkeit bauen wir, wenn wir schauen, dass es für uns nicht nur über die nächste medizinische Produktverkauf, aber es ist um eine ganzheitliche gesellschaftliche Lösung. Und dass wir es nicht nur sagen, dass wir finanzielle, soziale und ökologische KPIs messen, aber dass wir es auch tun.
Ein Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, wer auf die Novo Nordisk-Seite geht, findet dort auch viel zum Thema Firmenphilosophie, Unternehmensphilosophie. Ganz, ganz spannend. Und da sieht man auch, wie man auch nachhaltig denken kann und verantwortungsvoll. Außerdem erhalten Patienten sehr viel Informationsmaterial auf der Seite und wir verlinken das.
In den Shownotes.
Yes. Annemette, du hast angesprochen, dass du eine ganz klare soziale und gesellschaftliche Verantwortung auch von einem Unternehmen wie Novo Nordisk erwartest in der Behandlung einer pandemischen Erkrankung, die unsere Gesellschaft ja unter große Herausforderungen setzt. Was genau macht ihr, um dieser Verantwortung gerecht zu werden?
Ja, sehr gute Frage. Wir sind einerseits am die Verständnis in Gesellschaft, daran geht wir ein. Wir haben diese Partnerschaft mit die Impuls, die Gesundheitsplattform von Mikro gemacht, und wir haben das gemacht, weil wir will nicht, dass unser Logo dort alleine ist, aber wir will zusammen mit anderen vertrauenswürdigen Partnern die Verständnis über die Posters aufbauen und wie ich gesagt habe, diese Stimme von die Betroffenen geben. Also das ist allerdings, wir haben sehr viel Videos in sozialen Medien über was ist Adipositas und so. Wir haben unsere eigene Website, wo man, wenn man über Adipositas denkt, das kann man eingehen, Truth About Weight oder Mein Gewicht verstehen, .ch, wo man eingehen kann, über die Erkrankungen lesen, über die Folgeerkrankungen, die Risikofaktoren verstehen.
Also Gesundheitskompetenz aufbauen.
Gesundheitskompetenz. Dann gehen wir auch im Zusammenarbeit mit einer der größten Insights-Institutionen in der Schweiz, GFS Bern, ein. Wir machen eine Adipositas-Monitor. Sie sind noch daran. Und mit das werden wir die Adipositas ein Thema machen, so wie wir dies jedes Jahr dieser Monitor machen, so dass wir sehen kann, wie entwickelt wir uns in Gesellschaft, eben wie wir über die Krankheit sprechen. Das wird dann eine holistische Diskussion mit verschiedenen Akteuren von Gesundheitssystem an, wie gehen wir an diese Lösungen an. Das ist mit dem Bundesamt für Gesundheit. Wir wünschen sehr gern, dass wir an Prävention gehen. So, das ist ein Ding. Wir sind auch im spezifischen Projekt. Wir machen ein Projekt mit Schüf, so, wo wir an Gestationsdiabetes angehen, und wir versuchen, die Frauen, die Gestationsdiabetes bekommen, Lösungen zu geben, so dass sie nicht Adipositas entwickeln. Das ist ein Projekt, die wir aufbauen, diese Zeit. Wir bauen sehr viele Zahlen, so wir haben wenn wir die Vergütung von unserer zweite Adipositas-Medikament bekommen, dann haben wir BRG gefragt, ob wir nicht ein Register machen können, wo wir die Patienten registrieren, die Daten, die Entwicklung und so. Und dort will wir Studien publizieren auf das. Wir hoffen, dass das über Zeit eine nationale Adipositas-Register bekommen, den ich finde, dass es wichtig ist, dass wir Zahlen von die Behandlungen der Schweiz bauen, nicht nur von Dänemark oder Deutschland oder so. Denn wir sind unser eigener Markt. Wir gehen an diese Dinge unserer Weg. Wir haben diese Vergütung von Adipositas, das sehr gut ist. Aber wir müssen natürlich verstehen, was ist die Resultaten, das wir liefern kann, über das und das. Dort will wir Studien machen.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Das sind alles wichtige und notwendige Aktivitäten, die, das muss man ja auch sagen, eigentlich nur mit industrieller Unterstützung stattfinden können, weil man als Kliniker dafür gar keine Zeit hat im Alltag und höchstwahrscheinlich für all diese Produkte oder Projekte auch gar keine Fundings oder staatlichen Fundingsmöglichkeiten hat. Also solche Projekte werden ja jetzt nicht plötzlich vom SNF dann durchgesponsert, weil das alles so wichtig und so toll ist. Also ohne industrielle Partner wird es nicht gehen. Aber trotz dieser ganzen Aktivitäten, trotz der Entstigmatisierung und der ganzen Kommunikation, die da ja stattfindet, und wir wissen, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil der Grad zur Werbung oder die Werbung, die man euch unterstellen könnte, der ist schmal. Am Ende, das hat meine Oma schon immer gesagt, wenn du die Antwort auf eine Frage nicht kennst, Jungs, dann ist es was? Geld, so ist es. Also am Ende geht's um Kohle, oder? Wer muss das alles bezahlen? Und die Sorge, die man natürlich immer wieder hört, und dann sind wir auch bei der Stigmatisierung der Behandlung, die Abnehmspritze, die Fettwegspritze und die ganzen Label, die man da hört, die drehen sich ja am Ende darum, wer soll das alles bezahlen? Und warum ist das kosteneffizient? Warum sollen wir denn für die ganzen Dicken, die jetzt da keinen Sport machen und sich überfressen, warum sollen wir für die jetzt auch noch die Kosten übernehmen? Und dann zahlen wir alle drauf. Was entgegnest du denen?
So, das ist, wo die Fakten wirklich wichtig ist. So, in der Schweiz kostet die Folgeerkrankungen von Adipositas 3,7 Milliarden Franken. Und das ist die direkte Behandlungskosten. Und dazu kommt 2,9 Milliarden Franken in Produktionsverlust und sehr viele Verluste gutes Lebensjahr.
Sind das jährliche Kosten?
Das ist der jährliche Kosten. Und wenn man
bei Gesamtgesundheitskosten, wie wir auch hier im Rahmen des Podcasts ja schon gelernt haben, von ungefähr für alle Hörerinnen und Hörer nochmal zur Erinnerung, 100 bis 110 Milliarden Franken im Gesamten, also alle, die gesamten Schweizer Gesundheitskosten sind ungefähr 100 bis 110 Milliarden. Und du sprichst ja jetzt schon alleine von 7, 8 Milliarden, sagen wir mal, direkte Gesundheitskosten plus volkswirtschaftliche Folgen.
Ja, genau. Und dazu kommt, dass wir verstehen müssen, dass die medikamentöse Behandlung und die Kosten nicht nur zu Medikamente, aber auch zur Operation ist nur 200 Millionen Franken. So, wenn wir das anschaut, wenn...
Darf ich nochmal nachfragen, das habe ich nicht... 200 Millionen Franken...
ist die Kosten für die Behandlung des Erkrankung.
Mit Medikamenten.
Medikamente und Operation.
Jährlich.
So.
Die Zahl war mir nicht klar. Also aktuell wahrscheinlich, wenn wir diese 8-9% Penetranz...
Ja, genau.
Also aktuell.
Ja.
Okay. Mhm.
Und natürlich wird die Behandlungskosten von Adipositas steigern. Aber lass uns sagen, dass wir es verdoppelt. Das ist 400 Millionen. Wenn wir nur 1% von diesen 6,5 Milliarden Franken vorbeugen kann, dann haben wir ein sehr großes Erfolg für Gesellschaft, auch im Finanziellen. Und wenn wir dann auch anschauen, dass diese Leute zur Arbeit gehen kann, sie kann mit ihr Kinder spielen, dann gibt es ein sehr gutes geschäftliches Entscheiden, dass wir das angehen sollen. Und deshalb ist es für ich so schwer zu verstehen, dass wir über eine 50% Steigerung von 100 Millionen an 200 Millionen Franken sprechen, wenn wir nicht über die sehr große Belastung des OKP mit die Folgeerkrankung sprechen. Und wir sprechen hier über Kosten, die über 10 Jahre mit ungefähr 50% ersteigen ist. So, wir muss das lösen, denn wenn wir nicht das lösen, dann wird es für die Gesellschaft nicht, dann werden wir nur mehr und mehr in OKP bezahlen.
Ganz kurz für die Hörerinnen aus Deutschland und Österreich, OKP steht für obligatorische Krankenpflegeversicherung. Das kennen die meisten nicht. Das ist so der klassische Kassenpatient. In der Schweiz unterscheiden wir dann noch von den zusatzversicherten Patienten, den VVG-Patienten.
Das ist ja ein heikles Thema. Wir hatten das ja häufig schon, diese gesundheitspolitische Diskussion über die Kosten.
Heikle Themen spricht bei uns immer der andere. einer muss es machen.
Der Älteste. Der Älteste, ja. Okay, also jetzt war da auch, du sagst 200 Millionen Franken aktuell medikamentöse Therapiekosten. Mag das mal verdoppelt oder verdreifacht, wenn die Therapie so ein bisschen mehr penetriert, also häufiger genutzt wird und ein bisschen Einzug auch findet in die Population der Übergewichtigen. Das sind direkte, sofortige Kosten. Das, was du jetzt ja gesagt hast mit den Folgekosten und Ausfall volkswirtschaftlich, das sind ja Kosten, die wir gar nicht erstmal nicht merken. Das ist ja keine direkten Gesundheitskosten. Das wird nicht budgetiert einfach so im Jahr. Die 200 Millionen sehen wir sofort in den Büchern. Das ist ja das, über das wir mit Felix Schneuli gesprochen haben, der ja
zu Recht moniert hat, dass das ganze System sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz ein Reparatursystem ist. Und es geht ja immer nur darum, eine Erkrankung zu behandeln, aber die Vorbeugung, die Vermeidung einer Erkrankung ist in unseren Systemen ja gar nicht hinterlegt. Ich kann mir vorstellen, dass die Rechnung zwar hübsch ist, also macht ja Sinn zu sagen, hey, lass uns doch hier mal mehr direkt Geld investieren, damit wir in 10 und 15 Jahren die Anzahl von Milliarden weniger Kosten haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das politisch auf total taube Ohren stößt im jetzigen System, weil es irrelevant ist. Kein Mensch interessiert es, was wir in 10 oder 15 Jahren haben. Und da können wir noch so sehr auf unsere gesellschaftliche Verantwortung hinweisen und alle möglichen schönen Sätze sagen. Es interessiert nur keinen. Klappt ja bei der Umwelt auch super.
Ja, genau.
Aber ich finde, dass du vergisst ein sehr wichtiges Punkt. Allerdings, dies ist nicht Kosten, das nicht schnell runtergebracht sind. So, wenn wir einen Patienten mit Adipositas behandeln, dann kommt er zurück zum Arbeit, sehr schnell.
Ja.
Wenn wir einen Patienten mit Adipositas behandeln, wird er sehr schnell nicht Prädiabetes und Diabetes entwickeln. Das ist eine Ding. Der andere Ding ist, wir sehen, dass es wirken. Es heißt, Resultaten. So zum Beispiel in Dänemark, meine Heimatgebiet, dort haben wir gesehen, dass über die letzten Jahren sind die Adipositas Prozent, so die Prozent von den Bevölkerung, die von Adipositas leidet, sind aufgebogen.
Nach unten gegangen?
Für einige Patientengruppen unten gegangen. Und das ist nach ein paar, 3-4 Jahren mit Intensivbehandlung. So in Dänemark wird ungefähr 15% von den Leuten behandelt. So wir sehen, dass es wirkt. Wir liefern sehr schnelle Resultate. Und ich glaube, das ist eine Detail von Fakten, das wir auch anbringen muss. Und dazu kommt, dass ich finde, wir als Gesellschaft auch wir sprechen so viel über diese psychische Erkrankungen. Wir müssen verstehen, dass sehr viele Leute, die mit Adipositas leben, sehr beeinflusst im Alltag sind. Denn sie sind stigmatisiert, sie geht nicht raus und so. Und diese Kosten sind auch sehr hohe Folgekosten. Und ich glaube, deshalb mussten wir auch ein bisschen mehr Nuance an dieses Thema einbringen. Aber natürlich ist es so, dass wir Geld verdient, wenn ein Patient mit Medikamenten behandelt wird. Aber ich muss auch ganz klar werden, für mich ist es wichtig, dass ein Patient behandelt wird. Wenn wir eine holistische Lösung, dass eine Kombination von lang- und kurzfristige Ernährungsberatung, psychologische Beratung, Bewegungsberatung, vielleicht Operation, Medikament und so. Wenn wir das haben, dann brauchen wir nicht für lange zu investieren, vorher wir Resultate sehen.
Ja, also ich stimme dir ja 100% zu. Ich bin nur immer skeptisch, ob das tatsächlich in die Umsetzung kommt, weil das Argument ist ja sofort immer, stimmt alles, aber es sind verschiedene Töpfe. Das eine hat dann mit dem anderen nichts zu tun. Die Gesundheitskosten sind andere, als die dann in der Rentenversicherung belastet werden. Und solange ein Staat so organisiert ist, wird sich das nie in so ein Budget hinterlegen oder abbilden lassen, dass man sagen kann, hey super, mit einer vernünftigen Therapie, die wirklich auch einen großen Anteil der Population, die es betrifft, bekommt, da können wir signifikant unsere Gesellschaftskosten reduzieren. Ich stimme dir zu, wir kriegen das nur nicht hingerechnet.
Ich finde, wir sollen für das Schweiz positiv sein. So, wir haben es geschafft, Vergütung für medizinisches Behandeln zu erbauen. Und mit das haben wir auch ein Verständnis im BAG etabliert, dass dieses ist ein langfristiges gesundheitsökonomisches Investierung, das wichtig ist. Und es ist dann an uns, die holistische Lösungen aufzubauen. So, wir müssen versuchen, dass Patienten die Resultate sehen, dass sie brauchen, um ein langfristiges gesundheitliches Resultat für Gesellschaft zu bauen. Und wenn wir das nicht tun, dann wird es natürlich schwer, weiterzugehen. Und deshalb finde ich es problematisch, wenn wir noch sehr viele Patienten haben, die frühe Behandlung aufbrechen. Denn dann bekommt die Gesellschaft keine positive gesundheitsökonomische Effekt.
Und das Problem kennen wir von anderen Erkrankungen auch, oder? Dass Patienten dazu neigen, die Medikamente, egal wie beneficial sie dann letztendlich für sie sind, nach spätestens einem Jahr schon nicht mehr so einzunehmen, wie sie sie einnehmen sollen. Das hat auch wieder eine ureigene ärztliche Aufgabe, präventiv da aktiv zu werden. Nur wie Andi ja schon sagte, Prävention wird in der Regel in unserem System nicht vergütet. Das ist ein Problem. Wenn wir nochmal bei dieser Kostenfrage dann auch sind und dieser Diskussion, wir haben ja, auch wenn die Schweiz eigentlich eine sehr luxuriöse Situation hat, dass ja die Kosten für eine gewisse Zeit übernommen werden, ist es aber auch auf der gleichen Seite wieder ein Problem, oder? Weil wir ab 3 Jahren erleben, dass die Behandlungskosten von den Patientinnen und Patienten selber übernommen werden müssen, egal ob man jetzt Wegovy oder Mounjaro oder was auch immer, das ist additiv 3 Jahre. Und wir es ja natürlich mit einer Patientenkollektiv zu tun haben, was in der Regel ökonomisch eher schlechter gestellt ist und es dann schon auch eine klassische Zweiklassenmedizin zu drohen wird, wo die, die es eigentlich brauchen, es sich nicht mehr leisten können, wieder zunehmen, das Gesundheitssystem auf eine andere Art und Weise belasten. Also da wird es ja irgendeine Lösung geben müssen, um dieses Problem irgendwie anzugehen. Ich bin gespannt, welchen Vorschlag du da hast. Wenn du einen Vorschlag hast, ich würde noch gerne in den Raum werfen, diese ganze Diskussion, die wir im Moment mitbekommen, was die Klassifikation von Adipositas betrifft. Also die Diskussion mit der Lancet-Kommission, über die wir ja auch schon gesprochen haben, die Unterscheidung präklinische und klinische Adipositas. Das eine ist ein erhöhtes Risiko, das andere ist eine manifeste Erkrankung. Können wir es uns denn wirklich leisten als Gesellschaft und ist das überhaupt nötig, dauerhaft alle Patienten, die die Therapiekriterien nach aktuellen Maßstäben, also nur basierend auf BMI, alle zu behandeln und müssen wir das oder müssen wir strenger sein in Zeiten der limitierten Ressourcen und sagen, diese Patienten bitte dringender und schneller und diese Patienten in irgendeiner anderen Form angehen, präventiv zum Beispiel?
So ein paar Reflexionen. So, ich finde, dass wir verstehen mehr und mehr über Patienten mit Adipositas. Wir verstehen mehr und mehr, wie sie verschiedene Lösungen brauchen. Und ich glaube, dass wir uns in eine Richtung entwickelt, wo einige Patienten vielleicht sind von genetischen Problemen betroffen, hat eine Lösung und andere Patienten andere Lösungen. Wir brauchen meiner Meinung nach Daten über das, um sehr gutes Patientleitlinien zu entwickeln. Und nun haben wir in der Schweiz eine Limitatio für Behandlung von Adipositas, das auf Daten von sehr alten Studien von ersten Medikamente gebaut war. Das muss völlig überarbeitet werden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Diskussion haben, soll wir eine Patient, die noch eine Folgeerkrankung entwickelt haben, behandeln über OKP? Oder soll wir versuchen, eine Patient, die ein hohes Risiko haben, wegen genetische und soziale Gründen? Das ist eine nicht einfache Diskussion, aber ich finde es sehr wichtig, dass wir zusammen in Ärztegesellschaft, im Gesundheitsversicherer, mit BAG und mit Unternehmensdaten diskutieren. Denn ich finde, die 3 Jahre macht keinen Sinn. Das war auf die Fakt gebaut, dass wir nur 3 Jahre Daten für Medikamentbehandlung hätten. Das ist lange her. Wir haben sehr viele Daten auf langfristige Behandlung. So, wir brauchen nicht mehr die 3 Jahre. Aber natürlich ist es eine Lösung, um die Medikamentegebrauch zu reduzieren. Ich glaube, wir sind alle daran. Wir müssen ein völlig neues Limitatio ausarbeiten. Und ich glaube, dass wir haben sehr gute und bessere Verständnis, um es zu diskutieren, wo sehen wir die besten Resultate von einer medikamentösen Behandlung.
Wir haben ja ganz viele Hörerinnen und Hörer auch aus Deutschland. Kannst du uns nochmal die Zahl sagen, wie weit die Therapie in Deutschland verbreitet ist?
Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es weniger als in der Schweiz. Es ist sehr viel weniger. So, ich glaube, es ist ungefähr 4-5%. Aber die Zahlen entwickeln sich jedes Monat so. Vielleicht ist es ein bisschen hoher, aber sehr viel weniger als in der Schweiz.
Und viele in Deutschland werden sicherlich auch daran interessiert, wie soll ich das sagen? Die einfache Frage wäre, wann wird es denn in Deutschland bezahlt?
Das ist eine gute Frage. Wir haben gesehen, letzte Woche sind die französische Regierung daran eingegangen, eine Behandlung zu bezahlen für Patienten, die...
Auch limitiert, zeitlich limitiert? Auch 3 Jahre,
nein,
oder?
Nein. So keine Zeitlimitierung, yeah, aber eine Limitierung am BMI.
Okay.
So ab 40 ohne Komorbiditäten und ab 35 mit Komorbiditäten. Ja, aber keine Zeitlimitierung. Und ich finde, auch wenn ich Diskussionen mit BRG haben, dann finde ich, glaube, wir finden alle, dass die 3 Jahre sind nicht die richtige Limitierung. Aber wir haben die Problem, dass wenn wir an die Daten schauen, dann sind ungefähr 50% von den Patienten, die medikamentös behandelt wird, dann bricht ungefähr 50% ab nach eine halbe Jahr oder 9 Monate. Und deshalb ist es natürlich eine Diskussion, warum sollen wir die 3 Jahre wegnehmen? Warum sollen wir nicht daran anschauen, wie wir eine längere Behandlung für diese 50% erbauen? Und wie ist dieser Patientbehandlungsleitlinien erbaut, um Patienten an Therapie zu erhalten langfristig, um die gesundheits- und gesellschaftliche, ökonomische Lösung zu sehen? Und deshalb finde ich, dass wenn wir die Limitatio wieder erbauen oder neu erbauen, muss wir an beiden Seiten gehen. So, wie behandelt wir langfristig? Wie behandelt wir kurzfristig? Und was passiert, wenn man eine langfristige Behandlung brauchen, aber abbrechen? Soll man dann eine Strafe haben, dass man nicht die gesellschaftlichen Resultate einbringen? Das ist natürlich eine Diskussion, die wir haben müssen.
Ja, vielleicht braucht es tatsächlich mal sowas wie eine Konsensuskonferenz, wo alle Stakeholder, Patientenvertreter, Chirurgen, weil Chirurgen als Stimmungsmacher für Patienten gehören mit an Bord. Das ist ein holistischer Therapie-Approach, das heißt, braucht Internisten. Vielleicht sollten wir diesen albernen Kampf zwischen Internisten und Chirurgen, der ja immer noch da auch existiert, der muss angegangen werden. Es braucht ja Payers, also Politiker, es braucht Krankenversicherung, um sich mal gemeinsam auf den Weg zu einigen, was denn die richtigen Schritte sind und was die richtige Therapie ist.
Genau.
Weil es ist genug Sonne für alle da, oder? Das ist
es gibt sehr genug. Und ich glaube, wenn wir dieses Krankheit verantwortlich angehen will, dann muss wir diese holistische Lösung annehmen. Und wir haben mit verschiedenen Akteuren diskutiert, das zu erstellen. Ich weiß nicht, ob es eine Konferenz ist, aber eine Gruppe, die zusammen an diese Punkte diskutieren und mit Lösungen Vorschläge bringt.
Also wir warten mit Spannung auf die Arbeit dieser Kommission oder dieser Konferenz. Es gibt noch ganz viel zu tun. Annemette, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dein heutiges Erscheinen, dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast, in hervorragendem Deutsch wirklich komplexe Zusammenhänge für uns darzustellen. Ich finde, du hast mit vielen deiner Aussagen den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für diese tolle Episode, die wir mit dir aufnehmen durften. Herzlichen Dank.
Tja, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Kommen.
Ciao. Okay.
Dankeschön, dass du den Weg in den Podcast-Keller gefunden hast.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.